Katie Wood hat announced, dass sie auch in Europa und oder Deutschland eben auch das eine oder andere Produkt von ihr lancieren möchte.
Katrin Holz.
Ja. Wenn du jedes Lego-Set gekauft hättest, das irgendwie quasi gescheduled ist, in den nächsten 6 Monaten nicht mehr gefertigt zu werden, hättest du alle Aktieninvestments outperformed.
In Brandenburg ist ja das Tesla-Werk. Und die Linken haben gesagt, naja, wir hätten gerne als Politik auch ein bisschen Kontrolle über Tesla. Und sie schlagen vor, wie bei Volkswagen, eine Teilverstaatlichung von Tesla. Elon Musk bekommt Schweißausbrüche schon bei dem Gedanken daran. Bist du in Nvidia investiert?
Das ist ein sehr trauriges Thema.
Marktgeflüster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marktgeflüster. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, etwas ist richtig ungewöhnlich. Normalerweise macht ja Thomas das Intro. Wenn Thomas nicht da ist und ich da bin, dann macht Holger das Intro und jetzt hört ihr noch nicht mal Holger. Und wenn ihr die Snippets am Anfang gehört habt, dann habt ihr vielleicht schon eine andere Stimme gehört. Aber ich habe gehört, dass du eine sehr ähnliche Stimme wie Holger bist. Jan, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal mit dabei sein darf. Ja, das fand ich war tatsächlich sehr interessantes Feedback damals, nachdem man da so die YouTube-Kommentare liest, sodass alle sagen so, boah Jan, du klingst 1:1 wie Holger. Und dann habe ich tatsächlich auch nochmal nachgehört und dachte so, ja, bisschen Ähnlichkeit ist da tatsächlich da.
Das ist
der Schwäbische.
Ja, ja. Obwohl, Holger kommt doch eigentlich aus Bayern, oder?
Aber wohnt jetzt ja auch in Schwaben.
Gut integriert. Ja. Genau, wir sind deswegen beide so ein bisschen aufgeregt. Erstens, also es ist alles anders heute. Normalerweise nehmen wir remote auf. Wir sind jetzt hier vor Ort bei uns im Büro. Ganz andere Zusammensetzung. Wir probieren das jetzt zum ersten Mal aus. Wir haben noch gar nicht so viel vorher gequatscht. Ach so, und außerdem ist das natürlich wahrscheinlich der erste Podcast überhaupt, den Thomas und Holger beide mit sehr kritischen Ohren sich anhören werden. Und wahrscheinlich dann nächste Woche in der Invest vor einem Live-Publikum, wahrscheinlich sitze ich dann im Publikum, zerreißen werden und das alles bewerten werden.
Hat Holger denn inzwischen mal den Podcast gehört? Ich dachte immer, er sagt immer, er will seine eigene Stimme nicht hören, deswegen hört er nicht an. Aber hört er die Podcasts, wo er nicht mit dabei ist?
Das müssen wir ihn mal fragen. Das kann er ja in der nächsten Folge beantworten. Es müsste ja 2 gegeben haben, wo du schon mal dabei warst, die er dann vielleicht sich angehört hat.
Genau.
Ja, dann habe ich noch direkt eine Frage an dich. Sagt dir Mauerstraßenwetten was?
Ja, die deutsche Reddit-Variante doch von Wall Street Bets,
genau,
oder?
Genau. Und ich habe festgestellt, du hast eine kleine Fanbase in der Mauerstraßenwetten-Community. Wie groß die jetzt ist, keine Ahnung. Aber ich war diese Woche am Montag war ich zu Gast im Mauerstraßenwetten-Podcast, der am Donnerstag rausgekommen ist. Und da wurde ich tatsächlich auf dich angesprochen. Und es wurde gefragt, wann machst du denn mal eine Folge mit Jan? Und ich habe tatsächlich ein bisschen geflunkert und habe gesagt, da muss ich den Jan doch mal anrufen und mal fragen, ob wir nicht die nächste Folge einfach zusammen machen können. Und zack, ist dann 2 Tage später die Folge mit Jan direkt da. Wo ich geflunkert habe, ist, da stand es natürlich schon fest, dass wir die Folge machen, Thomas und Holger fallen leider heute aus. Holger natürlich trotzdem präsent, denn sein Buch liegt hier. Wir werden also an ihn denken und vielleicht gibt es nachher auch noch einen kleinen Einspieler von Holger.
Vielen Dank natürlich, dann Shoutout an die Fans. Danke, dass ihr an mich glaubt.
Wunderbar. Wollen wir direkt starten mit einem sehr aktuellen Thema?
Sehr gerne. Wir haben uns hier natürlich, wie es sich gehört, als fleißige Podcast-Gäste oder Podcast-Ersatzspeaker natürlich vorbereitet mit relevanten Makrothemen. Und ein großes Thema, das natürlich die Presse diese Woche sehr beschäftigt hat, aber dann in Kürze irgendwie, also am Ende irgendwie doch gefühlt nur so kurz, war dieses, ich sag mal, Iran-Israel-Thema, also der Angriff vom Iran auf Israel. Ich weiß nicht, wie hast du das medial wahrgenommen?
Ich hatte irgendwann, das war doch am Wochenende, ne? Am Wochenende irgendwie die Tickermeldungen gehört und dann war das ja auch relativ schnell auch schon wieder vorbei, einigermaßen glimpflich zum Glück abgelaufen. Ja. Und danach gab es dann noch so einige Meldungen, was den Ölpreis angeht. Ich bin allerdings wirklich gar kein Rohstoffexperte, aber was passiert gerade mit dem Ölpreis?
Ach, da fragst du leider bei mir auch den Falschen.
Ich glaube, er ist runtergegangen. Ich hätte erst gedacht, er ist bestimmt hochgegangen. Dann habe ich geguckt und dann ging er irgendwie runter. Okay, dann sind wir offensichtlich, halten wir schon mal fest, beide keine Ölpreisexperten.
Ja, man liest dann nur immer so relativ schnell so diese irgendwie so Ölanalysten tun mir immer leid, weil so aus eigener Erfahrung so die großen Öl-Research-Analysten bei irgendwelchen Banken etc., so die schießen irgendwie immer in die falsche Richtung. Aber die haben sich natürlich gefreut, weil wenn natürlich jetzt sowas passiert, kann man gleich mal wieder irgendwie das Paper aus der Schublade hören, so, oh, was ist hier irgendwie der Supply-Shock, sonst noch was, Preis geht auf $180 pro Barrel oder sonst noch was. Das macht natürlich immer dann gute Schlagzeilen bei irgendwelchen relevanten Medienhäusern, aber in Summe ist das dann irgendwie doch relativ schnell an uns wieder vorbeigegangen, wie du meintest, glücklicherweise.
Ja.
Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende. Ausblick.
Dann hattest du uns einen wunderschönen Meme-Stock mitgebracht.
Genau. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier vielleicht auch englischsprachige Medien liest, aber ich bin großer Fan von Matt Levine. Das ist ja der große quasi Newsletter.
Jetzt auch Podcaster.
Ach genau, Podcast, habe ich auch schon angehört.
Ich habe die erste Folge auch schon angehört. Endlich war seine Stimme zu hören.
War irgendwie ungewöhnlich, hatte ich mir anders vorgestellt.
Völlig ungewöhnlich, ja. Es war wirklich komisch. Und ich höre ja Podcasts normalerweise immer auf mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit. Und ich konnte ihm nicht folgen. Er redet so undeutlich. Ja. Aber ja, ich bin auch großer Fan von Matt Levine, ja.
Genau, aber für die, die ihn vielleicht nicht kennen, er ist Newsletter-Autor bei Bloomberg tatsächlich, Money Stuff. Und ich lese Money Stuff immer sehr gerne. Also ich lese nicht immer alles vom Newsletter, aber er schafft es. Der war, glaube ich, auch wie Holger mal ehemaliger so Derivate-Strukturierer, strukturierte Produkte-Strukturierer und schafft es immer sehr spannende, ich sag mal, Themen im Markt, auch ein bisschen komplexere Themen, also nicht so Ölpreis, ETF hoch, runter, also auch komplexe Themen zu behandeln und hatte da die ganz interessante Geschichte mitgebracht von einem, ich sag mal, einem börsennotierten Fonds aus den USA. Natürlich nichts, was wir hier erzählen, irgendwie Investment-Empfehlung für oder gegen ein Produkt, aber namens DesviTech.
Wir sprechen hier durchaus auch Investment-Empfehlungen für ganz absurde Produkte aus.
Sehr gut. Sowas wie, was war irgendwie, deutsche Fische und sonst noch was und sonstige Sachen im grauen Kapitalmarkt. Ja, genau. Und auf jeden Fall, DesviTech hat eigentlich eine ganz interessante Prämisse. Bei mir weiß, so die letzten Jahre, die Zahl der börsennotierten Unternehmen geht ja tatsächlich runter, weil einfach Unternehmen aufgrund von mehr privatem Kapital, Venture Capital, Private Equity, entweder länger von der Börse wegbleiben können oder natürlich umgekehrt auch Private Equity und Co. viele börsennotierte Unternehmen einfach von der Börse nehmen, weil sie denken so, die können sozusagen ohne diese nervigen kleinen Gesellschafter, kleinen Aktionäre besser gemanagt werden. Und DesviTech versucht eben genau das zu lösen, dass sie sagen so, hey, solche spannenden Unternehmen wie Stripe, der Zahlungsdienstleister oder SpaceX und Co., da können ja irgendwie du und ich als Normalsterblich nicht rein investieren. So braucht man viel Kapital, braucht man den Zugang. Also kenne ich aus dem Family Office Umfeld auch so, sind teilweise echt sehr predatory Gebührenstrukturen, die man dann braucht, wenn man sich dann irgendwie in so einen quasi irgendwelche Anteile einkaufen möchte vom ehemaligen SpaceX-Mitarbeiter, die er irgendwie aus einem Optionsprogramm bekommen hat, ganz dubios. Und dass die am Ende sagen so, hey, wir haben da so wie so einen kleinen börsennotierten Fonds geschaffen. Letztendlich der versucht, diese ganzen Anteile an den Unternehmen zu kaufen. Klingt erstmal spannend, gibt es auch so schon an der Börse, aber eigentlich ein ganz cooles Produkt. Und sind an die Börse gegangen mit einem knappen Vermögenswert von $53 Millionen. Aber tatsächlich hat man da, also ich verfolge jetzt aktuell die Meme-Stocks nicht mehr so, aber auch ganz spannend gesehen, dass sehr, sehr viele Leute spannend fanden, so hey, irgendwie wie die Rakete, die SpaceX abschießt, denke ich auch, dass das hier irgendwie die Aktienrakete sein wird. Und plötzlich handelte dieses Produkt eben zu einer Marktkapitalisierung von $350 Millionen. Teilweise, glaube ich, sogar auch mal 1 Milliarde, ich glaube, sogar wieder runtergekommen.
Und der wurde erst im März aufgelegt, ne?
Genau, kurz nach dem IPO, war kein IPO, sondern ein Direct Listing tatsächlich. Aber heißt jetzt effektiv so, du weißt eigentlich relativ genau, dass diese Sachen in diesem Fonds, die da drin sind, gerade so knapp $50 Millionen wert sind. Da sind auch bei solchen Sachen die Leute immer relativ genau in der Bewertung. Das ist nicht Pi mal Daumen, sondern eben beispielsweise auf letzten Rundenpreis, auf Basis von irgendwelchen Liquidationspräferenzen. Ja, genau, aber die Börse denkt einfach, das ist das mathematisch 7-fache wert. Und ja, macht rational keinen Sinn, weil sozusagen würde morgen, wenn du heute diese Aktie kaufst, denkst du also, dass diese Vermögenswerte, die da drin sind, sich mindestens 7-fachen möchten, bis du ja dein Geld wieder bekommst. Und es gibt keine Cashflows, es gibt keine Dividenden, das ist einfach nur ein Fonds der Wertpapiere hält, aber scheinbar begeistert es die, ja, Meme-Stock-Crew.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, die kratzen sich irgendwo relativ selten vorhandene Aktien, die stark limitiert sind, zusammen, investieren da rein und sammeln auf der anderen Seite auf der Börse dann eben das Geld der Anleger ein. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, an diese Aktien zu kommen, dann kriegt man die ja ohnehin wahrscheinlich schon zu einem hohen Premium, weil das eben einfach ein seltenes Gut, ein knappes Gut ist.
Genau.
Und das, wenn das Unternehmen sind, die sehr beliebt sind, dann reißen sich wahrscheinlich die Leute auch so ein bisschen darum, Anteile an dieser Firma zu haben, oder?
Genau.
Das heißt, das könnte ja eigentlich schon mal erklären, dass der zumindest deutlich über dem Net Asset Value Preis notiert.
Genau. Und es ist natürlich immer die Frage sozusagen, wieso notiert es über dem Net Asset Value? Also manchmal ist es zum Beispiel auch ganz spannend. Es gibt in Großbritannien viele so börsennotierte, geschlossene Fonds, die man kaufen kann, wo jetzt auch nicht wie so ein klassischer Fonds sozusagen neue Anteile ausgibt und Anteile zurücknimmt, sondern die Zahl der Anteile ist fix. Und da kam es eben öfter vor, dass wenn zum Beispiel mal ein Manager dahinter ist, der das extrem gut gemanagt hat die letzten Jahre, oder wenn da zum Beispiel auch, gibt zum Beispiel auch in UK so ein Vehikel, wo auch in solche Aktien investiert hat, dann war es halt normal, dass es zum Beispiel mal mit 10% Aufschlag tradet, weil du halt denkst, okay, klar muss ich mir jetzt ein bisschen teurer einkaufen, die Anteile sind limitiert, aber nach vorne denke ich eben, dass das weit mehr als diese 10% Prämie wert sein könnten, oder dass sich halt eben diese 10% Prämie nach vorne sozusagen fortschreibt.
Ja.
Aber natürlich anzunehmen, Faktor 7 ist natürlich schon sehr ambitioniert. Vielleicht hat dann auch wieder, gibt es da Leute am Aktienmarkt, die, ist ja effizienter Markt, die besser einschätzen können, was da drin ist als du und ich. Aber ja, fand ich eine ganz amüsante Geschichte. Und genau, Matt Levine hatte das damals ursprünglich behandelt und mich darauf aufmerksam gemacht.
Müssen wir mal in der Mauerstraßenwetten-Community nachfragen, ob da in irgendeinem Reddit-Board wieder was gehypt wird. Weil es hat ja schon echt was von Meme-Stock dann, oder?
Absolut. Also das ist wahrscheinlich auch so wenig Marktkapitalisierung, 50 Millionen Euro, wo so eine Aktie ist ja auch wirklich klein für den IPO. Also ja, aber wenn es den Leuten Spaß macht, ja,
go for it. Ja. Was ich dann immer wieder interessant finde, du hast, sagen wir mal, der ist ja über die Börse handelbar, dieser Fonds, ne? Ist aber kein ETF.
Ich meine nicht, das ist, glaube ich, wie so eine alleinstehend, ich glaube, eine Inc., also wie so eine AG in sich selber. Ja.
Das heißt, der ist ziemlich liquide handelbar. Da drin liegen ja aber wiederum Assets, die nicht sehr liquide handelbar sind. Das heißt, allein dadurch kriegst du ja wahrscheinlich auch eine ziemlich starke Vola, wenn ich das richtig verstehe, weil also der kann ja seine Wertpapiere nicht einfach so verkaufen und die Investoren verkaufen dann einfach Anteile an dem Fonds und treiben den Preis nach unten.
Genau, also ich sag mal, am Ende, das ist ja auch dieses sehr Interessante an so Closed-End-Strukturen im Vergleich zu einem quasi klassischen Fonds oder einem Hedgefonds so. Letztendlich die Person, die diesen Fonds managt, hat ja keinerlei Pflicht, mit Liquidität, die kommt, oder irgendwelchen verkauften Anteil damit irgendwas zu machen. Also und das ist tatsächlich auch interessant, wenn man sich mit diesem Markt so ein bisschen beschäftigt. Es könnte tatsächlich sein, dass diese ganzen Wertpapiere morgen wirklich so viel Geld wert sind. Also sagen wir wirklich so, SpaceX hebt ab, announced, dass sie zum Mars fliegen, sonst noch was. Und wirklich sind plötzlich diese Anteile in diesem Fonds also genauso viel wert wie die Marktkapitalisierung. Und in dem Moment verkaufen sie auch alles. Aber kein Investor hat in irgendeiner Form Anspruch darauf, dann dieses Geld in diesem Topf anzufassen. Also und kommt dann auch oft vor, also das sieht man vor allem oft im Biotech-Markt, dass du siehst, so ja, wurde ich jetzt gerade angesprochen auf BioNTech. BioNTech hat gerade, soweit ich weiß, so viel Cash auf der Bilanz wie die Marktkapitalisierung noch ungefähr. Also 20 Milliarden waren es, glaube ich, als ich geschaut hatte. Aber du hast als Investor halt keinen bindenden Anspruch auf dieses Geld. Klar bist du Shareholder, klar kannst du es beeinflussen. Aber BioNTech kann eben sagen, so nee, wir haben jetzt hier viel Geld, das wir investieren wollen in quasi neue Krebsmedikamente und Co. Und es kann auch sein, dass sie jetzt 20 Jahre lang eine Milliarde im Jahr ausgeben und dann ist dieses Geld weg und es muss am Ende nichts rausgekommen sein. Also das ist so auch dieses Thema, so diese Sum-of-the-Parts-Trades, wo ich sage, so boah, cool, irgendwie hier habe ich ein Unternehmen und das hat schon Wert, aber die haben eine Immobilie, die ist auch so viel wert. So, wenn am Ende die Immobilie nicht verkauft wird oder die Gesellschaft das Geld nicht ausschüttet, dann kannst du natürlich das schön rausrechnen, so du als irgendwie als Value-Investor und sonst noch was. Aber ja, es gibt kein Recht, keine Pflicht, dass du dieses Geld tatsächlich bekommst.
Außer ich kaufe genügend Anteile, was in diesem Fall aber ja unattraktiv wäre. Ich müsste dann für 350 Millionen Anteile kaufen, um dann 53 Millionen zu kriegen.
Ja, genau, müsstest schon eine sehr starke Sichtweise auf die Werthaltigkeit dieser 53 Millionen haben.
Ja, interessant. Ein Produkt, das man dann vielleicht shorten könnte. Aber dann weiß man ja auch nicht, ob es irgendein Event gibt, bei dem der wieder runtergeht. Aber es klingt ja schon so, dass der einfach sehr kurzfristig gehypt wurde und dann wahrscheinlich seinen Höhepunkt vielleicht auch schon hat und in Zukunft wieder runtergeht, oder?
Genau, und ich sag mal, viele Leute, die dieses Instrument wahrscheinlich gekauft haben, denken nicht drüber nach, was ist der Net Asset Value versus was die Marktkapitalisierung sind. Die sehen halt, boah, cool, SpaceX ist auch super Unternehmen, möchte ich dran beteiligt sein, Elon Musk, Supertube, und achten wahrscheinlich nicht zwingend auf die Fundamentalwerte dahinter, sondern vielleicht mehr, Momentum und ja, Vibes.
Ja, bin ich gespannt. Aber ja, eigentlich schon eine beachtliche Marktkapitalisierung. Ich meine, bei ETFs sagen wir ja dann immer mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung. Wobei ich sagen würde, die Marktkapitalisierung ist hier sehr volatil. Die kann auch schnell wieder auf 53 runtergehen. Und außerdem ist er ja noch nicht sehr lange auf dem Markt.
So ist das.
Wo wir schon bei Tech-Werten sind, kommt ja auch ein neuer ETF. Nee, gestern kam der, glaube ich, in Europa auf den Markt, oder?
Ich hatte es nur gesehen, dass sie jetzt dass das Produkt, dass diese gewisse Frau, Holgers beste Freundin, hier nach Europa kommt. Aber ja, Katie Wood hat announced, dass sie auch in Europa und oder Deutschland eben auch das eine oder andere Produkt von ihr lancieren möchte. Sie hat ja schon Fonds gehabt und auch ETFs, aber die waren zumindest traditionell in Deutschland eher schwer handelbar und möchte wohl jetzt auch in Europa Fuß fassen. Und ja, Holger, sicherlich auch ein Thema, das du nochmal kommentieren wirst. Du bist ja sehr großer Käthe Holz-Fan, wie du sie immer gerne nennst.
Katrin Holz.
Ja. aber ja, also da bin ich tatsächlich auch immer wieder überrascht, wo man sagt, so, wenn man kritisch drauf achtet, so, okay, würde man nach der Rendite, wie ihr Fonds abgezogen hat, so einer Person nochmal Geld anvertrauen? Aber auch da sieht man wahrscheinlich wieder, genauso wie mit Destiny Tech, wo dann irgendwie indirekt Elon Musk dahinter ist, dass es einfach immer noch super, super viele Leute am Kapitalmarkt gibt, die halt sagen, so Fundamentalwerte, Performance ist mir egal, so ich glaube irgendwie an coole Geschichten.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der hier schon auch gut läuft. Weil, also es gibt ja noch einen anderen Tech-Fonds, der ist aber nicht sehr bekannt, von diesem Klaus Thelen, Frank Thelen, wie auch immer er heißt. Man kennt ihn nicht.
Ja.
Und wenn dann das Original nach Europa kommt und quasi das Gleiche macht, dann könnte das ja vielleicht die Leute interessieren.
Sicherlich. Also ich sag mal, Tech ist auch weiterhin, glaube ich, top of mind. Klar, ich sag mal, die Leute haben ja irgendwie auch kurzes Gedächtnis auf die Aktienmarktperformance. Ich sag mal, wenn das Tech wahrscheinlich noch mal so ein Jahr weiter gut läuft, wie es irgendwie letztes Jahr der Fall war, dann, also ich sehe es jetzt auch jetzt schon bei irgendwelchen Leuten, bei Freunden, dass da, ich sag mal, das Tech-Interesse wieder da ist. Aber ja, let's see, ob das noch mal den gleichen Hype-Faktor erlebt wie so in 2020, 2021.
Hat Cathie Wood eigentlich in Bitcoin investiert?
Ich meinte, sie hatte auch mal Bitcoin mit dabei. Ich weiß, sie ist sehr großer Bitcoin-Fan. Da gab es auch mal die Modelle, dass es irgendwie auf 1 Million geht, aber
genau, ich wollte gerade fragen, wo ist jetzt das aktuelle Preisziel? Weil sie hängt ja irgendwie alle paar Monate mal eine Null hinten dran.
1 Million,
mindestens. 1 Million, ja.
Aber es, ja. Es ist auch schon, ich sag mal, immer sehr interessantes Portfolio-Management, dass man das Gefühl hat, dass dann, weil halt auch so die letzten Jahren halt auch viele Leute dann irgendwie wieder raus wollten und sie Liquidität stemmen musste, dass sie dann gefühlt auch die Sachen, von denen sie ja sehr überzeugt war, wieder irgendwie auch wieder sehr, sehr schnell verkaufen musste. Also das ist natürlich das Schmerzhafte, wenn man irgendwie am Ende auch so momentumgetrieben investiert und auch relativ viel Momentum in und aus dem Fonds rausbekommt, dass du am Ende natürlich das große Risiko hast, im Gegensatz zum Beispiel Destiny 100, wo quasi, wenn das Geld einmal reingeht, auch nicht mehr rauskommen kann, dass du natürlich auch davon abhängig bist, deine Gewinner früher verkaufen zu müssen und da sicherlich es auch bei ihr gerecht hat, dass sie das hin und wieder auch mal zu früh aus irgendeiner Aktie raus ist, relativ dazu, wenn sie es einfach gehalten hätte gegenüber 2021.
Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage zu dem Destiny 100. Also man kann den doch nicht so frei an der Börse handeln, oder?
Doch, doch. Okay. Aber du musst es quasi noch mal vorstellen. Also das ist sozusagen Fonds Investments 101. Also ja. Wenn du heute ein ETF kaufst, ich sag mal, bei ETFs ist es eher weniger gängig. Du kannst auch sozusagen neu, aber deswegen nehmen wir das Beispiel quasi vom klassischen Aktienfonds. Wenn du und ich morgen gehen und wir gehen zur gehen zu Katie Wood und sagen, wir möchten jetzt ihren, nehmen wir mal an, das ist kein ETF, sondern wirklich ein normaler Mutual Fund, also quasi normale Aktienfonds, möchten wir hingehen, sagen, wir geben mir 1.000 Euro und der Anteilspreis von dem Fonds in dem Moment sind 100 Euro, dann würden wir in dem Moment eben 10 Anteile von ihr erwerben, überweisen ihr die 1.000 Euro über den Broker.
Nicht über die Börse, sondern direkt über sie.
Genau, direkt über sie. Und wenn wir dann auch wieder raus möchten und der Anteilspreis sind immer noch 100 Euro, würde eben, genau, reduziert. Genau, also in ihrem Fall konkret wäre es eben so, wenn es ein normaler Fonds ist, dass du sagst, okay, sie muss diese Anteile auch innerhalb der Liquiditätsfristen in der Regel zurücknehmen. Quasi wir geben ihr die Anteile wieder, wir kriegen das Geld wieder. Und tatsächlich bei diesem Destiny Tech 100, bei diesen sogenannten Closed-End-Funds, ist es sehr interessant, weil das ist dann eigentlich am Ende genauso wie ein normaler Börsengang von einem Unternehmen. Das verkauft sich dann in der Regel eben auch als geschlossener Fonds oder fondsartige Struktur, hat teilweise auch eben dann eine Management-Fee oder irgendwie Preisfindung, wie das auch bei einem Fonds normal ist. Aber letztendlich eben so, weil es eben ein geschlossener Fonds ist, also gleiche Logik wieder, Katie Wood imitierte zum Beispiel eben auch so einen geschlossenen Fonds wie Destiny 100, dann würde ich beim IPO, also beim Börsengang, für 1.000 Euro 10 Anteile kaufen. Aber wenn ich diese Anteile dann verkaufen möchte, dann kann ich die nicht zurückgeben an sie, sondern ich muss letztendlich an der Börse hergehen und schauen, ob ich jemand anders finde, der mir diese Anteile abkaufen möchte. Und das kann eben den Einfluss haben, dass wenn zu viele Leute aus dem Fonds raus möchten, kommt auch oft bei diesen geschlossenen Fonds vor, dass sie einfach unter Wert handeln. Also dass du sagst, der Topf, also zum Beispiel Bill Ackman, ja auch recht bekannt im Wall Street Bets und Meme-Stock-Umfeld, der hat zum Beispiel in Amsterdam ein börsennotiertes Vehikel für seinen Hedgefonds. Und das handelt seit sehr, sehr vielen Jahren unter Abschlag, was sehr interessant ist, weil am Ende
25-30% oder so, ne?
Ja. Genau, am Ende, wo er sogar 7-8 sehr liquide Aktien drin hat, wo man sagt so, hey, theoretisch, ich sag mal, man könnte wahrscheinlich, wenn man wollte, diesen Fonds morgen liquidieren und mit einem relevanten Abschlag verkaufen. Wahrscheinlich kriegst du jetzt nicht den Börsenpreis dazu, aber sagen wir mal, okay, das handelt zu 25% und du schaffst zu 20% Abschlag, diese Position abzustoßen, würdest du eben diese 5% Gewinn machen. Aber genau, gibt am Ende keine Garantie, dass dein Anteil an einem Destiny 100 oder Katie Woods effektiven geschlossenen Fonds eben auch diesen Wert halten. Oder andersrum, wenn sich super viele Leute wie bei Destiny Tech 100 dann darauf stützen, dann kann natürlich auch der Anteilspreis letztendlich über dem tatsächlichen Marktwert liegen. Und kann dann auch gut klappen, wenn die Leute es gut investieren, kommt aber natürlich auch sehr, sehr oft vor, dass das nicht wirklich von der Stelle kommt. Also sieht man sehr oft bei diesen UK-Vehikeln, dass am Ende halt auch so ein klassischer quasi eine Managementgebühr besteht. 1% pro Jahr kriegen die Leute das, aber eben auch nicht auf Basis vom Börsenwert, sondern vom Net Asset Value. Und dann sagen die Leute halt ganz oft so, ja, tut mir jetzt leid, dass irgendwie zum Abschlag handelt, wir tun da unser Bestes. Aber so, wir haben ja den Net Asset Value vermehrt. Der steigert ja so und teilweise handelt es dann auch mit 50% Abschlag zum Net Asset Value. Und die werden sozusagen auf das Doppelte vom Börsenpreis bezahlt, die 1% pro Jahr, obwohl der Börsenkurs so gemütlich vor sich hin dümpelt.
Ja, hab lang. Also ich bin selber in Pershing Square investiert. haben wir auch schon öfter im Marktgeflüster-Podcast behandelt, weil ich da sehr gerne drüber rede. Irgendwie finde ich Bill Ackman so ganz interessant als Person. Aber ja, keine Ahnung, wo der Discount aktuell liegt. Aber ja, ich gucke mir dann immer die PDFs an und da schauen sie sich natürlich auch die Rendite auf den NAV an und nicht auf den Börsenpreis. Ja. Bist du in Nvidia investiert?
Das ist ein sehr trauriges Thema. Nvidia war eine meiner ersten 5 Aktien, die ich damals gekauft habe. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was das damals war. Ich glaube, vor einem Stocksplit. Aber ich hab mal geschaut, meine 5.000 oder 10.000 Euro, die ich da damals rein investiert hatte. 2017 war das. Ja, ich sag mal, hätte ich die gehalten, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. oder ich sag mal, als vermögender Gast hier.
Als Privatier
hier, genau. habe aber tatsächlich damals, ich habe mich echt gefreut, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, was der Preis war. Ich glaube, es ist irgendwie so von 50 hochgegangen auf 150, sogar mal 200. Also damals war Nvidia auch zeitweise immer sehr gehypt. Habe mich super gefreut, habe die dann verkauft, Geld vom Tisch genommen und habe damals dann so meine Phase gehabt, wo ich sehr viel so Optionen auf Biotech getradet habe. Was sehr lehrreich war, sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich wahrscheinlich am Ende bei weitem nicht so viel Geld verdient hätte, wenn ich einfach diese langweilige Nvidia-Aktie gehalten hätte. Und wie so oft, und das hat mich dann, ich sag mal, bis heute auch so ein bisschen als Investor geprägt, so teilweise Aktien, die man einfach so seit 2016, 2017 so stumpf gehalten hat, sind einfach viel besser gelaufen. Also meine erste Aktie damals war Square, also heute Block. Mhm. Und ich hatte die damals gekauft, 12 Euro.
Warte, irgendwas mit Krypto?
Nee, großer Zahlungsdienstleister. Ah, ja, die heute auch bekannt, also sehr viel Kreuz über ihr Krypto-Thema. Die machen auch, das kennt man in Deutschland nicht so, die machen eigentlich sowas wie PayPal, das heißt Cash App dort, was sehr, sehr groß ist.
Da hat aber Jack Dorsey, glaube ich, irgendwas mit am Hut, oder?
Genau, der hat das gegründet als er da bei Twitter raus ist, bevor er dann wieder Twitter-Geschäftsführer wurde. Ja. Und ja, tatsächlich, also ich sag mal, Square hatte auch an der Börse bessere Zeiten, aber ich weiß, ich hatte die damals bei 12 gekauft. Ich glaube, ich stand im Peak mal bei 250 oder sowas, wo man sagt, okay, einfach nichts tun und kaufen und halten. Wäre wahrscheinlich besser gelaufen als irgendwie die eine oder andere, ja, Meme-Stock-Geschichte. Habe ja auch irgendwie von meinen Meme-Stock-Themen mal hier so im Call erzählt, aber ich kann mich jetzt nicht beklagen, wie die Börsenperformance lief, aber ich glaube, hätte ich einfach Nvidia und Facebook und Amazon und was auch immer man damals so langweilig gekauft hat, gehalten. Ja, wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, aber bin trotzdem zufrieden.
Ja, das ist immer die Story. Größter Investmentfehler ist, dass wir, keine Ahnung, 1950 nicht in Amazon investiert haben.
Ja, genau. Gefühlt. War 1996 im Kindergarten und habe kein Google gekauft oder Amazon gekauft.
Ja, genau.
Großer Fehler.
Großer Fehler. Ja, naja, jedenfalls Cathie Wood hat Nvidia jetzt verkauft im Februar. Gut, könnte man jetzt sagen, es ist jetzt nah am All-Time-High gewesen, aber gleichzeitig ist aufgefallen, dass sie gar nicht so viel bisher mit AI zu tun hat, mit ihrem Fonds. Und jetzt erst, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wann genau, aber kürzlich in OpenAI investiert hat. Vermutlich schön zum All-Time-High, bisschen late to the party.
Ja, also kann man mal gespannt sein. Also ist immer noch krass, wie sehr dieses AI-Thema den Markt treibt. Aber lustigerweise, wer tatsächlich scheinbar der größte Beneficiary bisher zu sein scheint von Gen-AI, ist Accenture. Die haben zuletzt bei einem ihrer Earnings Calls reingeschrieben, dass sie auf Basis von Gen-AI 800 Millionen Euro oder Dollar Projektvolumen verkauft haben. Also es ist ganz lustig, dass du siehst, so die eine oder andere AI-Aktie so läuft da so gemütlich vor sich hin und macht Umsatz, aber macht noch keinen Umsatz. Aber genau, der Beneficiary sind am Ende irgendwelche Berater, die sagen so, hey, So können wir bei euch irgendwie die kleine OpenAI-Implementierung, ChatGPT-Implementierung anschreiben.
Damit sagen Sie sozusagen, dass viel Ihrer Dienstleistung eigentlich überflüssig ist und OpenAI das übernehmen könnte.
Potenziell,
ja. Ja, ja. Ja, gut, wenn man auf den Hype aufspringt und das einfach offen sagt, ja, wir verschlanken uns ein bisschen oder wir können jetzt mehr machen durch AI,
ja.
Ist das natürlich für die Investoren positiv. Dann hattest du noch irgendwas über den norwegischen Staatsfonds, wo wir schon wir sind jetzt nicht ganz bei Private Equity, aber so ein bisschen sind.
Genau. Ich weiß nicht, vielleicht im einen oder anderen ist der norwegische Staatsfonds schon bekannt, aber am Ende eigentlich ganz interessant. Norwegen ist ja eigentlich ein relativ kleines Land. Ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Millionen Einwohner. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts fatal Falsches, aber ein relativ kleines Land, aber eben ein unglaublich wohlhabendes Land, weil natürlich Norwegen sehr große Ölreserven hat und glücklicherweise da auch relativ, also aus meiner Sicht zumindest, vorausschauend waren, indem sie gesagt haben, wir möchten einen Großteil dieser Erträge, die wir aus Öl und Gas als Land erwirtschaften, langfristig reinvestieren, also nicht irgendwie ausschütten oder privatisieren und sonst noch was, sondern haben eben über die Jahre diese Öl- und Gaserträge investiert in einen Staatsfonds, der meines Wissens nach einer der größten, wenn nicht sogar der größte Staatsfonds der Welt ist, also mit, ich glaube, über 1 Trillion Vermögen, also wirklich, wirklich sehr, sehr viel Geld. Und ich weiß auch nicht, was die Statistik ist, aber irgendwie, es schwirrt immer sowas rum, dass durchschnittlich der norwegische Staatsfonds, ich glaube, 2 oder 3% der globalen Marktkapitalisierung alleine hält. Also einfach ein unglaublich großer Investor. Und sozusagen der kleine Exkurs im Vergleich zu anderen Staatsfonds, vielleicht hat der ein oder andere mal von dem sogenannten Endowment-Modell gehört, das ist vielleicht für die Kleinanleger nicht zwingend das, mit dem man sich beschäftigt, aber mehr und mehr der Trend, dass die Leute sagen, so Aktien, super volatil, Anleihen, gab es ja auch lange Zeit, keine Zinsen, wird jetzt natürlich wieder besser, wo finde ich denn am Ende Sachen, wo ich noch eine gute Rendite erwirtschafte? Und das wurde damals sozusagen pioniert von der Yale-Universität, dass die gesagt haben, so hey, wir sind in der Universität. David Swensen, genau. Sehr gutes Buch, was er da auch geschrieben hat, das Pioneering Portfolio Management, dass er gesagt hat, so hey, unsere Institution, uns gibt es schon irgendwie seit 300 Jahren und soll es nochmal 300 Jahre geben. Wie können wir denn investieren, möglichst langfristig, sodass wir sagen, so hey, wenn wir am Ende damit rechnen, dass zum Beispiel ein illiquides Investment Private Equity 8% pro Jahr macht, während der ETF nur 7% pro Jahr macht oder quasi das Aktieninvestment 7% pro Jahr macht, wenn wir dieses Geld innerhalb der Anlageperiode nicht brauchen, wäre es ja für uns irrational nicht zu sagen, dass wir nicht in dieses illiquide Investment investieren. Und Institutionen wie beispielsweise das Yale Endowment, also quasi die Stiftung sozusagen hinter Yale, sind damit über die Jahre einfach enorm gut gefahren und viele andere große Stiftungen etc. sind diesem Vorbild eben auch gefolgt. Zum Beispiel hier in Deutschland der Kenfo, falls den ein oder andere jemand ihn kennt, also der Fonds, der sozusagen sich um die Altlastenbewertung der Kernenergie in Deutschland kümmern soll. Da gab es ja vor einigen Jahren ein Settlement mit den großen Betreibern, dass dieser knapp über eine 20 Milliarden an Assets verwalten. Dass sie zum Beispiel auch gesagt haben, weil wir langfristig investieren, möchten wir eben auch in Private Equity investieren, weil wir erwarten, dass Private Equity sozusagen ermöglicht, langfristig Überrenditen gegenüber dem Kapitalmarkt zu erzielen. Also ein sehr, sehr gehyptes Thema. Es kommen ja auch mehr und mehr PE-Produkte jetzt für die Kleinanleger. Und da eben sehr, sehr spannend zu sehen, dass tatsächlich der norwegische Staatsfonds seit vielen, vielen Jahren oder das Investmentteam immer wieder versucht zu sagen, lasst uns doch eine kleine, in Anführungszeichen, PE-Allokation mit aufnehmen. Wenn du natürlich 1,2 Trillionen managst, dann sind natürlich 5 Millionen schon sehr, sehr große Summen. Aber tatsächlich hat sich der norwegische Staatsfonds und ich glaube die Regierung dahinter tatsächlich entschieden, das nicht zu machen. Natürlich zum Leid von vielen, vielen Lobbyisten, die seit Jahren anklopfen, weil sie eben gesagt haben, so, ich weiß am Ende gar nicht, was die finale Entscheidung war, aber wahrscheinlich auch, dass man sagt, so ja, dieser, vielleicht ist Private Equity aus ihrer Sicht mehr Schein als Sein, wir sind doch die letzten Jahre gut gefahren, so wir möchten hier nicht dieses Risiko eingehen, genau, und da vielleicht nicht den einen oder anderen Private Equity Manager bereichern.
Du vertrittst ja schon selber auch die Aussage, dass es oft, gerade wenn man sehr langfristig investiert, schon sinnvoll ist, sein Geld ein bisschen illiquider anzulegen und dafür eine kleine Prämie zu bekommen. Was man als Privatinvestor natürlich nicht so machen kann, weil einem da die Instrumente fehlen und die du gerade angesprochen hast, die so auf den Markt kommen wie LTIFs und so, sind ja auch eher mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Genau, von daher ist es ja eigentlich naheliegend, dass zumindest ein Staatsfonds, der ein so großes Vermögen verwaltet, nicht das Gleiche macht, was am Ende du und ich genauso auch machen können und ein bisschen seine Möglichkeiten ausreizt.
Genau. Und genau, also der eine oder andere, der vielleicht entweder meine LinkedIn-Beiträge liest oder Newsletter oder sonst noch was oder auch in historischen Podcasts hatte ich da auch mal drüber gesprochen, grundsätzlich glaube ich da vorsichtig dran, dass so illiquide Anlageklassen auch langfristig outperformen können. Man nimmt natürlich die Illiquidität in Kauf, man nimmt auch viel mehr Risiken in Kauf. Also Private Equity ist stark gehebelt. Venture Capital kann eben auch von einem Tag auf den anderen das Unternehmen wertlos sein. Also WeWork und Co., solche Geschichten hat man ja auch verfolgt. Aber letztendlich, genau wie du meintest, wenn man am Ende versucht, so einen großen Topf Geld zu verwalten, dann macht es natürlich Sinn, auch da breit zu diversifizieren und genau, vielleicht auch in komplexere Anlagen zu investieren, von denen man erwartet, dass sie entweder weniger korreliert sind mit dem Aktienmarkt, also einfach sich anders entwickeln als die Börse, oder die eben ja langfristig Überrenditen erzielen könnten. Ist natürlich aber wichtig zu sagen, wenn man dann solche großen Summen bewegt wie der norwegische Staatsfonds, wird es natürlich wieder schon sehr, sehr schwierig, weil ist ja ungefähr so die gleiche Logik. Also ich bin nicht zwingend der Believer in aktives Management, also ich bin auch eher Fraktion ETF. Aber wenn mich Leute fragen, so Jan, wo siehst du das Potenzial, dass vielleicht auch irgendwie so ein Stockpicker noch gewinnen kann, ist es halt sicherlich nicht darin, ob man irgendwie Amazon, Apple oder sonst auch wen besser analysiert als zig Quantfunds und Analysten da draußen, sondern dass man wahrscheinlich sich eher am, ja, ich sag mal, sehr undurchsichtigen, intransparenten Ende vom Markt bewegt, irgendwelche kleinen deutschen Nebenwerte oder wie ich damals irgendwelche Biotech-Option-Trades oder sowas. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch die gleiche Idee, finde ich, für Private Equity. Also, ich sag mal, wenn man 100 Millionen Euro in Private Equity investieren möchte, wenn man ein Stiftungskapital hat von 1 Milliarde, dann kann man da sicherlich auch spannende Fonds finden. Aber natürlich, wenn man dann 50 Milliarden in Private Equity investieren möchte, das ist, ich sag mal, am Aktienmarkt genauso, also nicht trivial am Aktienmarkt, ist auch nicht trivial auf der liquiden Seite, wo man sagt, okay, dann muss man am Ende auch in sehr, sehr große Investments oder große Sachen investieren, die halt einfach per se, weil sie groß sind, wahrscheinlich auch weniger Rendite erzielen werden.
Oder du musst unheimlich breit streuen.
Oder du musst unheimlich breit streuen. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, dass, ja, ich sag mal, so ein paar Fonds kann man gut machen, also Private Equity Fonds, aber irgendwann, wenn man dann so 30, 40 Fonds im Portfolio hat, es wird einfach unglaublich Komplexität mit Recht und Steuer und Buchhaltung und dem Liquiditätsmanagement. Und das ist, klar, ist so ein Staatsfonds groß, aber es ist am Ende keine triviale Aufgabe.
Ja, was man als Privatanleger natürlich auch nicht hat, ist, um, sagen wir mal, diese Nischen zu finden, die du gerade erwähnt hast, auch einfach das Netzwerk. Ne?
Genau.
Das könnte wahrscheinlich bei jemandem wie heißt der, Nikolai Tangen?
Ja.
Ehemaliger Goldman Sachs oder wo kommt der her?
Er hat einen eigenen Hedgefonds.
Ah, er hat einen eigenen
Hedgefonds. Vielleicht war er auch mal bei Goldman, würde mich jetzt nicht wundern, aber zuletzt hatte er einen eigenen Hedgefonds und musste da auch seine Anteile daran dann abgeben.
Ah ja, und übrigens Podcaster.
Ach, das wusste ich gar
nicht. Ja, der hat einen eigenen Podcast. Ich habe den Namen vergessen, aber ich hatte den mal eine Zeit lang abonniert und auch gehört. Der hat immer, ich glaube, irgendwelche Leute interviewt, sogar mit denen Gespräche geführt. Was habe ich denn als Privatanleger für Möglichkeiten, wenn wir jetzt bei dieser Endowment-Strategie sind, das so ein bisschen nachzumachen, ohne Ahnung, sagen wir mal so. Also beziehungsweise man kann ja ruhig Ahnung haben, man kann ja ruhig wissen, was eine Korrelation und was Diversifizierung etc. bedeutet, was die Anlageklassen bedeuten, aber du hast nicht das Netzwerk und gute Kontakte, die dir eben einen schönen Hedgefonds besorgen oder ein Direktinvestment in eine Firma.
Ja, ich sag mal, ich rede da mal aus der komplett unwissenschaftlichen Sichtweise drüber zum Ersten. Also grundsätzlich muss man sich immer die Frage stellen, warum braucht man diesen Endowment-Ansatz wirklich? Also ich finde es immer ganz spannend zu sehen, so das geht jetzt wahrscheinlich weniger in die Private-Equity-Richtung, sondern mehr in die Richtung von Holgers geliebten Hedgefonds. Ich bin mit Hedgefonds nie so warm geworden. Ich kenne Leute, die fahren damit extrem gut, aber ich nicht. Fairerweise, ich habe natürlich auch angefangen, größere Summen zu investieren in der Niedrigzinsphase, wo die Hedgefonds sicherlich etwas schwerer hatten. Aber
ich vertrete ja auch immer die These, dass eigentlich in der Ansparphase Vola durchaus positiv ist.
Genau.
So dass du ja eigentlich nichts hedgen musst.
Genau, und ich sag mal, ist natürlich was anderes, wenn du irgendwie wie manch ein Family Office schon eine Milliarde quasi verwehrst und sagst, mein Renditeziel sind irgendwie 5% pro Jahr und nicht mehr als 3% Drawdown. Dann kannst du Aktien natürlich vergessen, dann musst du am Ende wahrscheinlich alles irgendwie mit deiner Bank verhandeln, dass sie dir 5% Zinsen auf dein Tagesgeld zahlen. Aber oft merkt man, habe ich in Hedgefonds eben diesen Pitch erlebt, dass sie sagen so, ja, lieber Jan, wir haben hier einen spannenden Hedgefonds, der hat über die letzten 20 Jahre die Rendite vom S&P 500 erzielt, aber mit der Hälfte der Volatilität. Und wenn ich sage, okay, wenn du kurzfristig investierst, macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, dass man sagt, ich möchte aktienähnliche Renditen erzielen mit weniger Volatilität. Aber wenn ich über 20 Jahre anlege, dann muss ich doch kein kompliziertes, teures und dann im Worst Case auch illiquides Produkt wählen, wenn ich genau das gleiche Produkt kaufen kann für wahrscheinlich, ich weiß nicht, 3, 5, 7 Basispunkte. Ist natürlich sehr anders, wenn du sagst, ich bin dann irgendwie der Hedgefonds, der dann irgendwelche, keine Ahnung, Litigation Claims handelt. Also ich finanziere irgendwie sowas wie die VW Dieselgate Anwaltsverhandlungen, weil ich denke, dass ich da sozusagen unkorreliert zum Markt was rausbekomme. Aber so die klassischen Hedgefonds macht eigentlich gar keinen Sinn. Und genau wie du meintest, wenn man sagt, ich investiere eh auf 30, 40, 50 Jahre, so wir sparen alle irgendwie an, dass wir hoffentlich in der Rente ein bisschen Kapital zur Verfügung haben, dann ist der Volatilität eigentlich erstmal egal. Das heißt, dann ist die andere Seite der Gleichung, wie finde ich denn am Ende eigentlich Sachen, die ein bisschen mehr Rendite erzielen können. Und da ist ganz spannend, das hatte ich zuletzt auch mal in dem Newsletter behandelt, also Private Equity und auch Venture Capital tatsächlich mal schaut. Vielleicht Venture Capital ist das erste gute Beispiel, ist so eine Anlageklasse, immer sehr medienpräsent, wird sehr, sehr angepriesen. Aber tatsächlich über den einen oder anderen Zeitraum, so die letzten 15 bis 20 Jahre, was tendenziell auch sehr gute Zeiten waren für Venture Capital, das war so nach der Dotcom-Bubble, hat der durchschnittliche Venture Capital-Fonds schlechter performt als ein S&P, als ein Nasdaq-ETF.
Die Spiva-Studie von S&P, glaube ich, unter anderem. Ne?
Genau, Spiva und ich schaue da mal von Cambridge Associates, das ist jemand, so ein Anbieter, der so große quasi PE und VC-Benchmarkings macht, wo man sieht, okay, der durchschnittliche VC-Fonds lag einfach 1% pro Jahr, also pro Jahr, es kumuliert ja nochmal, hinter dem Nasdaq. Und du musst ja wissen, Venture Capital ist halt nochmal illiquider. Also Venture Capital dauert es halt mal 10, 12 Jahre, bis du überhaupt dein investiertes Kapital wieder bekommst. Und dann so die letzten 3 Jahre kriegst du sozusagen deine Upside wieder, wo man sich eben auch die Frage stellen muss, okay, warum soll ich in Venture investieren? Vor allem, wenn ich denke, dass ich am Ende, muss man ja auch fair sagen, nur ein durchschnittlicher Investor bin, dann macht einfach der Nasdaq ETF viel mehr Sinn. Gleiches gilt eben auch für Private Equity. Hatte ich da auch mit dem Bekannten analysiert, dass tatsächlich wenn du den durchschnittlichen Private Equity Fonds anschaust und sogar in Richtung von sozusagen so First Quartile Private Equity Fonds, kannst du sogar, wenn du einfach ein Aktienmarktinvestment hebelst, ich glaube 60% war das, das ist auch nicht, das ist auch schon riskant, aber es ist irgendwie noch im Rahmen, quasi wenn du mit 60% dein Aktienmarktinvestment hebelst, dann machst du die gleiche Rendite wie der durchschnittliche Private Equity Fonds, aber am Ende trotzdem noch mit weniger Risiko und Volatilität, falls man eben annimmt, dass dieses illiquide Investment sich ähnlich verhält wie zum Beispiel so ein Small-Cap-Aktienindex. Also long story short, wenn man da nicht von sich erwartet, dass man schafft, die bahnbrechenden PE- und VC-Fonds zu picken, Geld ja oder nein, kann es oft einfach Sinn machen, dass man sagt, man macht einfach das gehebelte Aktienmarktinvestment. Und dann bei den kleinen Summen drüber hinaus kann man natürlich trotzdem schauen, was es an Instrumenten gibt. Ich glaube, da haben auch die ETFs viel getan. Also ich habe da einen Bekannten, der ist zum Beispiel sehr begeistert von irgendwelchen so inflationsindexierten Anleihen oder Emerging Markets Anleihen. Krypto sicherlich auch im Guten wie im Schlechten irgendwie ein bisschen unkorreliert. Man kann natürlich auch mit kleinerem Vermögen eine Immobilie kaufen oder in REITs investieren. Also man kann am Ende wahrscheinlich das nicht eins zu eins replizieren wie so ein Endowment. Also du und ich können jetzt nicht nur irgendwie einen Baum kaufen statt einen Wald, wie das manch einer tut. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich schon viele Möglichkeiten. Und vielleicht hatte ich eine letzte Idee, lustigerweise, das war ein Video, hatte meine Frau mir gestern geschickt. Tatsächlich das große outperformende Investment die letzten 10 Jahre war wohl Lego. Wenn du jedes Lego-Set gekauft hättest, das irgendwie quasi gescheduled ist, in den nächsten 6 Monaten nicht mehr gefertigt zu werden, hättest du alle Aktieninvestments outperformed. Also krass. Das finde ich dann tatsächlich ganz spannend.
Aber es ist jetzt wahrscheinlich schon wegarbitriert.
Wahrscheinlich schon wegarbitriert, aber es gibt, glaube ich, auch auf Twitter jemanden, das ist ein bisschen morbide, aber ich auch überlegt, so, hätte ich irgendwie Geld, mich um kleinteilige Sachen zu kümmern, so, der trackt immer so auf Wikipedia, welche Celebrities mit Biografie oder Autobiografie gibt es, die so 90 plus sind, und kauft dann so 10, 20 von den Autobiografien, legt die bei sich in den Schrank. Und wenn die sterben, verdoppelt sich der Preis von diesen nicht mehr gefertigten Autobiografien. Zuletzt hat er so ganz stolz irgendwie promoted, so ja, Henry Kissinger hat er irgendwie 5 Jahre vor Tod irgendwie 100 Bücher gekauft. Und die haben sich dann den Preis verdoppelt, kurz nach dem Tod, weil es nicht mehr gab. Also etwas morbide, aber ich glaube, viel so in der Sammelrichtung hast du eben genau solche Themen, die kann dann so der Quant-Hedgefonds nicht machen, weil die sind halt irgendwie at scale nicht mehr möglich. Aber so den einen oder anderen kleinen Arbitrage-Trade, der unkorreliert ist, kann man da vielleicht auch für sich finden.
Ja, wir haben 2 Leute bei uns im Team, die bei uns arbeiten, die mit Sneakers früher gehandelt haben und damit Geld verdient haben, aber sagen beide, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr so, der Hype ist vorbei. Ja. Also wir halten fest, dreifach gehebelter Nasdaq gleich Endowment für Arme.
Genau, so würde ich das natürlich 1:1 unterschreiben.
Okay, wunderbar. Ja, dann hat uns Holger eine Sprachnachricht geschickt und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den Marktnews. Den Part überlassen wir Holger und ich öffne mal hier diesen Einspieler und den hören wir uns mal zusammen an.
Die Wochenhighlights.
Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und ich möchte bei der Gelegenheit betonen, was für eine große Ehre es für mich ist, dass ich endlich einmal in diesem Podcast hier auch mit der Originalbesetzung zumindest ganz kurz zu Gast sein darf. Ich habe die große Ehre, gleichzeitig euch einen ganz kurzen Overview über das Marktzeug zu geben. Mit Stichzeitpunkt Donnerstagabend, Donnerstagnacht. Deswegen wundert euch nicht, Freitag ist noch nicht gecovert, ob da wenig los ist, ob da viel los ist. Aber das können ja unsere beiden Intraday-Handelsexperten hier im Podcast dann noch entsprechend gleich nachliefern, wenn sie es nicht bereits vorher schon getan haben. Also, was hat sich auf 5-Tage-Basis getan? Wie gesagt, Stand Donnerstagabend. Die Lage ist beschissen. S&P 500 minus 3,1%, Nasdaq minus 4,2%, DAX am schlimmsten minus 1,6% und unter der 18.000er Marke des Handelsblatt ist in blanker Panik, wenn man an den Artikel von letzter Woche, die hier im Podcast dann auch behandelt, denken mag. Der einzige Lichtblick sind die Chinesen, nicht zu verwechseln mit den Chinesen, mit plus 1,8% im CSI 300. Was sind die Gründe für diese Movements? Naja, auf der einen Seite von, sag ich mal, Makroebene, von fundamentaler Basis, haben wir keine tollen News aus Richtung FED zu hören bekommen. Donnerstag zum Beispiel Atlanta-FED-Chef Bostic, übrigens Voter dieses Jahr, der darf tatsächlich diesmal wirklich abstimmen. Die Zinssenkungen gibt es vielleicht erst Ende des Jahres. Gleichzeitig hat sich New York-FED-Chef Williams, der ist sowieso immer Voter, geäußert, Zinserhöhungen sind nicht sein Base Case. Und ihr habt richtig gehört, nein, nicht Zinssenkungen sind nicht sein Base Case, sondern Zinserhöhungen, er hat das böse Wort gesagt, sind nicht sein Base Case. Er möchte aber auch nicht ausschließen. Fed-Chef Joe Biden ist vermutlich bereits am Toben, hat er uns doch letzte Woche erst versprochen, dass es auf jeden Fall eine Zinssenkung dieses Jahr gibt und sie sich maximal einen Monat verschiebt. Was haben wir sonst noch zu vermerken? Das technische Bild am Markt sieht auch ziemlich dramatisch aus. Und wenn ich von technischem Bild spreche, dann meine ich nicht irgendwelche lustigen Grafiken, die man in Charts reinmalt, was ja vor allem auf Seiten von Retail-Anlegern oft getan wird, sondern damit meine ich im Prinzip so etwas sehr nerdige Flow-Analysen, wie sie manche verrückte Menschen in Banken gern durchführen. Was bedeutet das? Trendfolger, auch das hat man vor ein paar Wochen schon mal hier kurz besprochen. Trendfolger, kurzfristige Strategien, so zum Beispiel, wobei Trendfolger gibt es auch ein bisschen längerfristigere. Trendfolger waren jedenfalls bis vor kurzem komplett all-in. Der fallende Markt hat jetzt über die ersten Trigger-Level, die ersten Stop-Loss-Level, wenn ihr das so nennen mag, berührt, was dazu geführt hat, dass man vor allem wohl am Montag, die Bank of America ist da mit einem Piece rausgekommen, entsprechende Sell-Orders dieser Trendfolger gesehen haben. Sollte der S&P, im Moment klebt das so ein bisschen dran, wer weiß, was am Freitag passiert, sollte der S&P, zitiere nochmal die Bank of America, bis Ende der Woche unter 5000 Punkte fallen, dann werden wir sogar einen Gamma-Flip erleben. Das bezieht sich auf die Absicherungsgeschäfte der Optionsdealer. Wenn die ein negatives Gamma haben auf ihren Büchern, bedeutet das, dass die Absicherungsgeschäfte den Markt nicht dämpfen, wie bei einem positiven Gamma, wie wir bisher hatten, wie man normalerweise in ruhigen Zeiten hat, sondern Marktbewegungen sogar verstärken will. Heißen, geht es dann ein bisschen runter, werden die Absicherungsgeschäfte im Zweifel dazu führen, dass es noch weiter runter geht. Zu guter Letzt, der VIX stand Donnerstagabend mit 18 Punkten nahe dem Jahreshoch von vor ein paar Stunden sozusagen. Wenn das so weitergeht, wenn der weiter da oben bleibt, wenn der Markt noch weiter fällt, wenn die realisierte Volatilität entsprechend auch weiter steigt, dann werden vielleicht auch volatilitätsbasierte Fonds, damit meine ich Risk Parity, Vol Control und den ganzen Spaß, anfangen, auch ihre Allokationen in Aktien, die historisch auch nahe dem Peak sind, zu reduzieren. Und dementsprechend haben wir da einfach jetzt, das ist das, was ich mit technischen Bild, technischer Flow-Analyse meine, relativ viel Supply an Equities, an Aktien theoretisch auf dem Markt. Das haben wir alles besprochen, was alles verkaufen könnte. Und wer kauft? Leider im Moment fast niemand, denn wir sind auch noch in der Buyback-Blackout-Phase, weil wir gerade in dem Bereich um die Quartalsergebnisse sind, dürfen die meisten Unternehmen im S&P 500 die eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Das wird sich erst übernächste Woche so langsam wieder verbessern und bis dahin müssen wir durchhalten. Damit verbleibe ich, wünsche euch allen einen wunderschönen weiteren Podcast und ein schönes Wochenende.
Wunderbar, dir auch, Holger. Thomas würde es jetzt wieder kommentieren mit irgendwas geht hoch, irgendwas geht runter, aber es geht eigentlich nur was runter. Ne?
Sehr schlecht. Alles klingt ja alles erstmal sehr schlecht. Ich muss sagen, ja. Ich hatte den großen Vorteil, ich hatte, glaube ich, heute früh oder gestern Abend noch Holgers Instagram-Post zu dem Thema gelesen. Deswegen war ich schon so ein bisschen mental vorbereitet, oder nicht vorbereitet, aber so, ich konnte besser verstehen, was er uns hier gerade erzählt hat.
Guck mal, ich habe mir das gar nicht angeguckt. Dann erklär mal.
Ach so. Gut, er hat es ja eigentlich gerade schon relativ gut beschrieben. Es gibt ja am Ende sehr, sehr viele also viele Leute handeln natürlich irgendwie auf Fundamentaldaten und langfristiger Sicht, aber am Ende gibt es natürlich viele Parteien am Markt, die am Ende, ich sag mal, kurzfristig trendgetrieben investieren. Also bin ich jetzt auch finanzmathematisch nicht ganz oder statistisch nicht ganz dahinter, aber sozusagen diese klassische Logik, so Momentum Trading, so ein Stock, der irgendwie gut hochgeht, hat eine relativ gute Chance, glaube ich, auch weiter hochzugehen und vice versa. Das heißt, die sind natürlich gerade, wenn der Aktienmarkt gerade anfängt zu fallen, natürlich auch eher dazu geneigt zu verkaufen. Natürlich irgendwann kann man, wenn der ganze Kapitalmarkt einfach sehr, ich sag mal auch, ja, technisch gesteuert ist, ne, also computerized am Ende ist, natürlich immer das Risiko haben, dass es weiter runtergeht. Und wie es Holger jetzt ja beschrieben hat, kommt nochmal mit dazu, dass einfach relativ viele Leute da draußen am Markt eben Absicherung gekauft haben. Und natürlich die Banken, die diese Absicherung verkaufen, müssen sich wiederum auch absichern. Das heißt, wenn der Markt sich bewegt, müssen die gegenkaufen in die eine oder andere Richtung. Genau, und ich glaube, was Holger uns damit sagen möchte, ich hoffe, das war so richtig analysiert, ist natürlich, je nachdem, wenn der Markt weiter fällt, gibt es da viele Faktoren, die versprechen können, dass der Markt kurzfristig auch noch weiter fallen sollte. Genau.
Ja.
Oder hast du es anders verstanden?
Nee, ich habe es auch so verstanden, dass es sich eventuell verstärken könnte, aber irgendwann kommen ja dann die Earnings und dann gibt es vielleicht auch wieder Leute, die die Aktien kaufen wollen. Genau. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch. Also, long story short, es geht runter und irgendwann wieder hoch.
Hoffentlich immer nur langfristig hoch.
Genau. Dann hatte er noch Fed-Chef Joe Biden angesprochen, der verspricht, dass es eine Zinserhöhung, eine Zinssenkung geben wird. Was ist deine Prognose? Kommt die Zinssenkung noch oder kommt sie nicht mehr?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe da wahrscheinlich keinen so guten Blick auf die Inflationszahlen, wie jemand wie Holger sie beispielsweise hat.
Stimmt, es fehlten Arbeitsmarktzahlen und Inflationszahlen. Was aber auch daran liegt, ich habe eben kurz in mein Handy geguckt, aber der Markt ist ja auch noch zu, es ist einfach Flaute gerade.
Ja, aber grundsätzlich, also ich habe keine Sichtweise auf Zinsen irgendwie, so die Leute, mit denen ich rede, die sagen immer alle so, ja, Zinsen sinken und gehen natürlich nicht so weit runter, wie sie mal waren, aber das hat sich so ein bisschen normalisiert. Ich habe da keine Sichtweise drauf, ich habe keine Zauberkugel, die Zauberkugel, die da hinter uns steht, genau. aber grundsätzlich, was ich weiterhin spannend finde, das hatte ich, glaube ich, auch mal im Podcast mit Thomas angesprochen, war, dass, also wie sich der Markt schon sehr dran angepasst hat auf dieses neue Zinsniveau. Also ich fand es ganz spannend, das habe ich letztes Mal erzählt, aber vielleicht auch hier wieder relevant. Ich hatte mal einem Bekannten geholfen bei einer Immobilienfinanzierung, das war so, ich glaube, Ende letzten Jahres. Und da war, glaube ich, die Zinserwartung noch deutlich mehr steigen. Also, dass die Leute gedacht haben, dass EZB und Co. die Zinsen noch mehr anziehen. Und ich glaube, da waren wir gerade bei Zinsniveau 3,5% formell, quasi. Mhm. Also quasi EZB-Zinssatz. Da haben die Banken alle gesagt, so ja, irgendwie Immobilienkredit 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 5,5%. Und seitdem sind sogar die Leitzinsen nochmal gestiegen. Und inzwischen bieten die Banken wieder Immobilienfinanzierung an für 3,5%. Einfach weil ich glaube, wenn du in einem Umfeld bist steigender Zinsen, musst du viel mehr dich nach oben absichern, dass du jetzt nicht einen Kredit vergibst und dann die Zinsen weiter steigen, als natürlich in einem Umfeld, wo die Leute eher damit rechnen, dass das Zinsniveau stabil bleibt oder fällt. Und das meinte auch jemand von einem Private Equity Fonds so, am Ende müssen die Zinsen nicht mal zwingend fallen. Es ist viel wichtiger, dass A, die Leute sich sicher fühlen, dass sie nicht weiter steigen und B, natürlich dann diese Indikation, dass es weiter runtergeht. Und ich glaube, das merkt man gerade auch wieder, dass der Markt nicht mehr ganz so krass nach oben läuft, einfach weil dieser gehypte Gedanke, Zinsen fallen wieder und irgendwie Meme Stock go up, dass das sich wahrscheinlich gerade eher so ein bisschen mehr in die Zukunft schiebt. Daher, ja, ich glaube, man muss einfach aufmerksam bleiben, aber am Ende, wir können es ja eh nicht beeinflussen.
Ja, also aus meiner subjektiven Sichtweise, dass das Niveau, die Erwartung damals, dass wir noch die Niedrigzinsen hatten und die sich Zinserhöhungen eventuell schon angekündigt hatten, war ja, der Markt wird fallen und das wird alles absolut schädlich. Und am Ende laufen wir eigentlich ganz gut mit diesem hohen Zinsniveau. Dann war Anfang diesen Jahres ja das große Drohszenario, die Rezession. Ich musste kurz nachdenken, weil ich immer Rezension und Rezession verwechsel. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Die große Rezession in den USA kommt und es wird jetzt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Zinssenkung geben. Rezession kam nicht und die Zinssenkung auch nicht. Und jetzt haben wir April. Wenn man ins CME FedWatch Tool, das Holger immer sehr gerne verlinkt, guckt, dann sind ja im Mai, im Juni und im Juli die Zinssenkung immer noch als relativ unwahrscheinlich eingepreist. Und erst so im September ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob man das als eindeutig bezeichnen kann, aber sagen wir mal 30% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen so bleiben, wie sie sind, ist ja auch noch signifikant. Und selbst wenn wir in den Dezember geben, gibt es immer noch eine 10 oder 12,9-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben. Das klingt ja so ein bisschen so, als wenn sich das noch weiter nach hinten verschieben könnte. Vielleicht könnte man ja auch mal auf steigende Zinsen wetten.
Wäre sicherlich im aktuellen Umfeld eine sehr konträre Wette, ja.
Ja, und das wäre doch dann so eine Wette in dem Stil, wahrscheinlich sind die Optionen günstig drauf, aber der Outcome dann eben relativ hoch.
Könnte potenziell natürlich so sein, aber ich glaube, da muss man sich immer so die Frage dagegen stellen. Das finde ich mal ganz spannend so, dass ich habe viele Leute erlebt, die so simple Zinswetten machen, so Zinsen gehen hoch, Zinsen gehen runter, aber weil man zum Beispiel damit rechnet, genau, wie passt denn irgendwie am Ende so, genau, die müssen ja die Zinsen reduzieren. So, haben sie ja immer gesagt, machen sie weiter. Aber du weißt ja am Ende nie, was nochmal passieren könnte, was in die andere Richtung irgendwie beeinflusst. Also Extremfall, so wenn die Zinsen irgendwie nochmal steigen, so warum steigen die Zinsen nochmal? Also wenn du jetzt sagst, du wettest irgendwie auf US-Zinssatz beispielsweise, so die Zinsen können ja auch steigen beispielsweise, weil es der USA so schlecht geht, weil irgendwie jetzt Bitcoin kommt und ersetzt die Fed und sonst noch was, dass sie einfach sagen, wir müssen jetzt unsere Zinsen anziehen, dass tatsächlich Leute wieder mehr in den Dollar reingehen. Also, dass man oft erlebt hat, dass sozusagen die, ich glaube, das hat Holger auch mal irgendwo beschrieben, so, die Analyse war richtig, quasi der Trigger war richtig analysiert, aber man hat die Folgeeffekte nicht richtig einbezogen oder sozusagen Nebeneffekte davon.
Ja,
also.
Ja, aber dann könnte es ja ein guter Hedge sein.
Genau. Oder natürlich, dann kannst du natürlich einfach weiter schön dein Sparbuch halten. Das ist ja auch positiver Trade auf die
Zinsen. Stimmt, vielleicht kann ich mein Sparbuch noch hebeln. Ja, wobei da die Zinsen ja dann auch hochgehen. Musste ich vorher tatsächlich dran denken, als du sagtest, eigentlich wäre es gar nicht schlecht, als Privatanleger ein bisschen zu hebeln. Bei Scalable kostet es, glaube ich, aktuell 6% oder mehr der Wertpapierkredit. Das ist natürlich dann auch nicht so attraktiv.
Das ist schon ein sehr knackiger Zinssatz.
Ja, und bei der Comdirect waren es, als ich das letzte Mal geguckt hatte, sogar 8.
Boah, also sicher, aber das ist dann würdig Hebel oder ist es so ein
Überziehungskredit? Das ist ein Wertpapierkredit. Also besichert mit einem gewissen Anteil deiner Wertpapiere. Ich kann es natürlich noch mal nachgucken, aber die hatten auf den Euribor irgendwie so einen gewissen Aufschlag, einen 3% Aufschlag oder sowas.
Das schon, also komme ich natürlich ein bisschen so aus dem Ultra-High-Net-Worth-Umfeld, aber da, sag mal, war das Nonplusultra meist so 1% über dem Zinssatz oder so.
Ach, krass.
Also das ist schon, das ist natürlich 8%, das ist dann halt, ja, sind halt Privatpersonen, also vergeben wir private Konsumerkredite so, und behandeln das wahrscheinlich vom Risiko her
identisch. Wie so ein Dispo, ja, genau. Ja. Ja. Gut, dann, wichtig, noch eine kleine Ankündigung, bevor wir dann auch so langsam zum Schluss kommen. Nächste Woche werdet ihr wieder Holger und Thomas hören. Allerdings wahrscheinlich in ganz anderer Akustik. Wir sind nämlich auf der Invest. Erstmal könnt ihr uns da treffen in Stuttgart. Dann könnt ihr euch da ins Publikum setzen am Samstag um 11.30 Uhr. Und das bedeutet aber auch, wenn ihr am Samstag um 11.30 Uhr aufwacht und Spotify aufmacht und Marktgeflüster hören wollt, dann ist der Podcast noch nicht da. Der kommt dann erst ein bisschen später, weil er da eben erst aufgenommen wird. Also seid nicht enttäuscht, wenn es keinen Podcast gibt. Und wollen wir noch schnell den Clown der Woche machen?
Gerne, lass uns doch den Nummer 1 noch kurz anschauen. What the finance?
Genau, wir hatten überlegt, also ich hoffe, ich klaue jetzt nicht Holger und Thomas ihre Idee. Es gab in den letzten Wochen immer den Clown der Woche und da sind mir wieder zwei Ideen gekommen und du darfst dir dann eine aussuchen, wer der Clown der Woche ist. Wir können auch drei nehmen. Vielleicht fällt dir ja noch jemand ein. Für mich wäre der erste Vorschlag die Linke in Brandenburg. Und zwar, in Brandenburg ist ja das Tesla-Werk. Und die Linken haben gesagt, naja, wir hätten gerne als Politik auch ein bisschen Kontrolle über Tesla. Keine Ahnung, vielleicht sehen die das als Klumpenrisiko, dass da irgendwie das Tesla-Werk ist. Und sie schlagen vor, wie bei Volkswagen, eine Teilverstaatlichung von Tesla. Reminder, Volkswagen, das Land Niedersachsen hat 20% an Volkswagen. Und ich glaube, mit 20% kann man dann auch durchaus Kontrolle ausüben. Genau, und er schlägt vor, wir bieten dafür einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag. Was hältst du von?
Ja, Millionenbetrag, glaube ich.
Millionen sogar, ja. Hohe dreistellige Millionensumme.
Take Tesla private at 420.
Genau.
Funding secured. Linkspartei steigt ein.
Ja, genau, so könnte das sein. Ich glaube, irgendjemand hatte das bei Instagram gepostet, Christian Röhl war das, und hat ausgerechnet, dass es 0,1% der Aktien wären, wenn man einen hohen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Ich glaube, Elon Musk bekommt Angst, Schweißausbrüche schon bei dem Gedanken daran, dass das Land Brandenburg sich künftig an seinem Unternehmen beteiligt.
Aber ich glaube, es geht, wenn ich das hier richtig sehe, geht es um Einstieg bei Tesla oder Einstieg bei der Fabrik?
Ja, das haben die nicht so klar gesagt. Sprach von einem Einstieg des Landes als Aktionär nach einer ersten Einschätzung von einer hohen dreistelligen Millionensumme. Das heißt, man müsste wahrscheinlich erstmal Tesla zerschlagen.
Ach gut, das stimmt, Einstieg des Landes als Aktionär. Okay, dann ist es natürlich im Shareholding am Ende. Okay.
Davor in dem Satz war eine staatliche Beteiligung an der Autofabrik, aber es kann sein, dass der Redakteur einfach Tesla und Autofabrik gleichgesetzt hat.
Das kann sein, ja.
Ja.
Ja. Keine starke Sichtweise, aber wundert mich immer so ein bisschen. Ich bin sicherlich auch nicht der größte Fan von der ein oder anderen Elon Musk-Querele. Also auch das Verhalten manchmal vielleicht etwas fragwürdig, aber so ist es dann vielleicht irgendwie als verrückter Milliardär. Aber bin dann eher wieder überrascht, dass man gefühlt so sieht, so in der Linkspartei, dass irgendwie Elon Musk so böse dargestellt wird, wo ich mir dann so, okay, so, wie gesagt, man ist auch sicherlich nicht der Fan von allem, was er tut, aber so, okay, wenn man zum Beispiel sagt, so Tesla ist jetzt, also es gibt sicherlich größere Feindbilder da draußen als Tesla, die irgendwie schaffen, das Elektroauto an den Mann zu bringen. Aber ja, ist am Ende natürlich immer einfach auf die Leute irgendwie raufzugehen, die natürlich medial auch präsent sind.
Ja, dann wäre der zweite Vorschlag das ZDF. Wir wollen hier jetzt nicht die Öffentlich-Rechtlichen groß schämen, aber ich habe gestern Abend noch eine Kachel bei Instagram gesehen. Deutschland laut Studie Steueroase für MilliardärInnen. 26% Steuern und Abgaben werden für sie fällig, während es für Mittelstandsfamilien 43% sind. Wo ist der Fehler? Beziehungsweise, was zahlen deine Kunden so an Steuern? 43% oder 26%?
Oft natürlich mehr 26%, weil ich berate sie ja nicht an ihrem Einkommen. Und das ist, glaube ich, hier auch schon der große Krux, dass hier, ich sag mal, verwechselt wird, was verdient jemand irgendwie in seinem Einkommen day-to-day versus das investierte Vermögen. Das ist natürlich der ultimative Steuersparhack. Sehe ich auch schon morgen auf Instagram so. Warum verdienst du noch Geld, wenn du einfach dein Geld für dich arbeiten lassen kannst? Ja. Die Steuer ist sogar besser. Also quick fix so.
Ja, ja. Und anscheinend gilt das aber erst, wenn man Milliardär ist, weil die Steuerkurve flacht dann da anscheinend irgendwann unten noch ab. Ja, und dann hattest du noch gesagt, Cathie Wood könnte man eigentlich dauerhaft als Clown im
Ring werfen. Aktuell sicherlich. Aber mal schauen, vielleicht, wenn sie da gutes Geld einsammelt, vielleicht ist sie dann auch der Anti-Clown. So, let's see.
Ja, wunderbar. Wer ist für dich der Clown der Woche von den dreien?
Ich muss schon sagen, das so vom ZDF finde ich schon irgendwie ganz besonders doof, weil das sind immer solche simplen Sachen, also genau wie du meintest, so Öffentlich-Rechtlichen haben ja am Ende irgendwie auch den Bildungsauftrag, also solche simplen Fehler sollten einem eigentlich schon nicht passieren.
Und es ist auch irgendwie so, ja, keine Ahnung, man versucht die Leute an den Kapitalmarkt ranzubringen und dann zeigt man wieder, wie böse der Kapitalmarkt ist, wie er steuerlich vergünstigt ist und am Ende hat das ja den Effekt, dass man vielleicht auch irgendwann auf Kapitalerträge 43% zahlen muss.
Ja, wäre dann natürlich, also ja, das, ich weiß noch, da war ich mal vor einigen Jahren bei dem Event einer liberalen politischen Partei und muss ich tatsächlich sagen, da hatte einer einen ganz guten Punkt.
Gibt es da mehrere?
Eine relevante liberale Partei, sagen wir mal so. noch relevante liberale Partei. Und da war auch ganz interessant, das fand ich tatsächlich ganz charmant, dass das Problem am Ende eigentlich nicht daran ist, dass es solche legale Steuersparmodelle gibt, sondern dass das Problem ist, dass du, wie beim Endowment-Modell, vermögend sein musst, um diese Steuersparmodelle tatsächlich erst darauf zugreifen zu können. Ja. Wie so dieses Thema, liest man ja auch mal in den Medien so, wenn du in der GmbH in Aktien investierst, zahlst du nur 1,5% Steuern, auf der Privatebene mehr, natürlich simplifiziert gesagt. Wäre natürlich schön, wenn es Möglichkeiten gäbe, dass sozusagen, ja, also ich weiß nicht, ob du eine GmbH hast für Investments oder sonstige Sachen. Ich habe da eine für ein paar so Themen und so eine GmbH kostet halt 2.000 € im Jahr und du musst natürlich schon sehr viel Gewinne erwirtschaften, dass sich 2.000 € im Jahr lohnt. Für mich rechnet sich wahrscheinlich die aktuelle Variante noch nicht, aber wäre natürlich schön, wenn Leute darauf zugreifen könnten, ohne 2.000 € im Jahr zahlen zu müssen, um sozusagen da den Steuervorteil auch Nichtvermögenden zugänglich zu machen.
Ich verkaufe einfach nicht.
Einfach immer hodeln.
Einfach hodeln.
Der Steuersparhack.
Genau. Ja, gut, dann kommen wir zum Schluss. Wenn ihr mehr von Jan hören wollt oder lesen wollt, dann hast du noch seit neuestem einen Newsletter. Und genau. Auf LinkedIn bist du ja auch sehr präsent. Da gibt es immer sehr interessante Posts von dir und generell bist du in letzter Zeit deutlich präsenter geworden in verschiedenen Kolumnen, Podcasts und so weiter.
Genau, nur tatsächlich noch nicht im Mauerstraßenwetten-Podcast, da wurde ich auch mal zuletzt angeschrieben, ob ich nicht da mal vorbeikommen möchte.
Ach, haben die dich angeschrieben?
Sie hat mich angeschrieben, da bin ich tatsächlich noch in der Bringschuld, weil ich mich melden sollte. Also vielleicht ist das, wo man dann mich das nächste Mal hört und dann natürlich in unserem eigenen Podcast wahrscheinlich dann bald, wenn wir hier den Gegenpodcast aufbauen zu Holger und Thomas.
Genau, wenn wir, dann haben wir öfter sturmfrei. Ja. Gut, dann danke fürs Zuhören. Danke, Jan, dass du hierher gekommen bist und bis bald.
Bis bald, vielen Dank.